Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag in eigener Sache. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von 6 Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de/podcast. Montag, 17. März 2025. Waldkindergarten in der Wingst vollständig durch Brand zerstört. Ursache bisher unklar. Ein verheerendes Feuer hat den Waldkindergarten in der Wingst bis auf den Grund niedergebrannt. Die Suche nach der Brandursache läuft auf Hochtouren, während die Gemeinde nach Lösungen für die betroffenen Kinder sucht. Von Jürgen Lange. Das Feuer war schon von Weitem sichtbar. Der Waldkindergarten in der Wingst stand in Vollbrand und es kam jede Hilfe zu spät. Am Freitagabend, 14. März, alarmierten mehrere Anwohner gegen 22 Uhr in Wingst-Westerham die Feuerwehr. Im Wald, neben dem Sportplatz, stand der ausgebaute Bauwagen nebst Unterständen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und versuchten unter schwerem Atemschutz die hohen Flammen zu löschen. Ein Trecker und Frontlader kam zum Einsatz, der die Löscharbeiten durch Anheben des Bodens unterstützte. Parallel dazu wurden Schlauchleitungen über eine lange Wegstrecke von Hydranten zum Brandort verlegt. Die Einsatzstelle wurde hell ausgeleuchtet. Zugleich musste das Blechdach des ausgebauten Bauwagens komplett entfernt werden. Auch der umliegende Wald wurde mit Wasser besprüht, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Für den Waldkindergarten kam jede Hilfe zu spät. Das komplette Gebäude brannte vollkommen ab. Die Brandursache ist bisher vollkommen unbekannt. Die Polizei übernahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlung der Brandursache. Bürgermeister Pawlowski kam noch während der Löscharbeiten zum Einsatzort, um sich ein Bild vom Ausmaß des Feuers zu machen. Erschüttert erklärte er, dass er weiß, wie viel Herzblut und Liebe in diesem Objekt steckt. Dies sei täglich sichtbar durch die Arbeit der Erzieherinnen. Die Kinder werden mit Sicherheit sehr traurig sein, dass nun ihr Lieblingsplatz nicht mehr da ist. Schnellstmöglich soll jetzt nach einer Lösung gesucht werden, um die Kinder unterzubringen. Auch sämtliches Spielzeug und gemalte Bilder fielen dem Feuer zum Opfer. Nachdem mit einer Wärmebildkamera nach Brandnestern gesucht wurde und diese abgelöscht waren, konnte gegen 0.30 Uhr Feuer ausgemeldet werden. Gegen 1 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die jetzt weitere Ermittlungen zur Brandursache durchführen wird. Es entstand nicht nur ein hoher Sachschaden, sondern auch ein hoher emotionaler Schaden für die Kinder und Erzieher. Im Einsatz waren etwa 60 Einsatzkräfte beider Feuerwehren Wingst und Bülkau, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Thomas Schmidtke, ein Notarzt aus der Wingst und ein Rettungswagen vom Cuxland Rettungsdienst, die DRK-Bereitschaft Wingst, mehrere Beamte der Polizei Hermoor und die Tatortgruppe der Polizei Cuxhaven. Sensation. Antiker Silberschmuck kehrt nach Helgoland zurück. Von Wiebke Kramp. Ein seltener Silberschatz aus dem 16. Jahrhundert kehrt nach Helgoland zurück und fasziniert durch seine außergewöhnliche Handwerkskunst sowie den erstaunlich guten Erhaltungszustand. Die Geschichte hinter dem Kulturgut ist spannend. Wir schreiben das Jahr 1580, den Beginn der Neuzeit. Eine Grippepandemie erfasst die Welt. Die Insel Helgoland, mitten in der Nordsee, ist germanisches Zentralheiligtum und untersteht in diesen Jahren der dänischen Krone. Schifffahrt, Fischerei und das gerade begonnene Lotsenwesen sind der Lebenserwerb der Insulaner. Und eben aus dieser Fernzeit bereichert ein echter Schatz seit kurzem das Museum Helgoland. Von einem privaten Anbieter konnte das Museum ein im Jahr 1580 gefertigtes Hattchen ankaufen. Eine Familie aus Niedersachsen mit Helgoländer Vorfahren hatte diese inseltypische silberne Brosche angeboten. Das Schmuckstück befand sich immer im Familienbesitz und wurde meist von der Mutter an die Tochter weitergegeben, erläutert die Museumsleiterin Dr. Simone Arnhold. Der Verkäufer, dessen Großmutter von Helgoland stammte, habe auch Stammbäume über circa 7 Generationen präsentiert, die, wenngleich nicht zu den Anfängen vor 435 Jahren, so doch weit bis ins 18. Jahrhundert zurückreichten. Ein Hartchen, ausgesprochen Hattchen, ist heute noch das buchstäbliche Herzstück der Helgoländer Volkstracht. Diese silberne Brosche tragen Helgoländerinnen nach wie vor stolz an der Brust. Damit fixieren sie das Tuch und sie geben der Männerwelt ein signifikantes Zeichen. Ist die Nadel in der Herzmitte zugelötet, also geschlossen, ist die Frau vergeben. Eine offene Nadel symbolisiert hingegen, diese Helgoländerin ist noch zu haben und sie darf umworben werden. Bei dem antiken Stück aus dem 16. Jahrhundert fehlt allerdings diese Nadel. Das tut dem Wert aber keinen Abbruch. Auf diese neue, kostbare Errungenschaft ist die Historikerin Arnhold besonders stolz. Es handelt sich dabei um eine Antiquität und Rarität, die zweifelsohne ihresgleichen sucht. Der Zustand verblüfft. Es ist unheimlich gut gepflegt worden, hat einen Feingehalt von 800er Silber, aber ist zeitgemäß noch nicht von einem Silberschmied punziert worden. Das kam erst später. Das Schmuckstück mit seinen Elementen wie Rosenstock oder Friedenskuss sei sehr filigran und deutlich detaillierter als heutige Hattchen gearbeitet. Von jeher zeigt das silberne Hattchen das stilisierte Silberherz, ein Schiff, Fische, ein Lotsenzeichen, einen Rosenstock als Zeichen für das Leben und einen Engel für die Liebe. Der Überlieferung zufolge schenkte einst der Bräutigam seiner Herzensdame das Hattchen zur Hochzeit. Aber es wird auch in der Familie weitergegeben oder ist ein Taufpräsent. Besonders froh ist die Museumsleiterin, dass es dem Vorbesitzer wichtig gewesen sei, dass diese inseltypische Silberbrosche zur Insel zurückkehrt. Über den Ankaufswert sei Stillschweigen vereinbart worden. Helgolands schicksalhafte Geschichte, wie zweifache Evakuierungen der Bevölkerung während des Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie die Zerstörungen durch Bombenhagel und Sprengung sorgten dafür, dass auf der Hochseeinsel selbst nur noch ausgesuchte Artefakte existieren. Daher darf die Neuerwerbung des Museums als echte Sensation bezeichnet werden. Die Helgoländer Tracht kommt heute noch an Festtagen sowie bei den Auftritten der Volkstanz- und Trachtengruppe zur Geltung. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Blusen und Schürzen in den gleichen Stoffen gefertigt. Zuvor waren sie häufig aus unterschiedlichen Stoffen und Mustern. Die kurzärmeligen Blusen schließen mit einem breiten Streifen Spitzenborte ab. Die Hauben werden aus bunten und kostbaren Seiden und Spitze gearbeitet, genau wie der Rest der Tracht. Ein größeres buntes Halstuch wird vor der Brust getragen und vom Hattchen zusammengehalten. Unter dem Saum sieht man den Unterrock, den leuchtend roten Pike. Er ist aus rotem Wollstoff und einer currygelben Borte gesäumt. Diese Borte verhindert, dass sich der Wollstoff bei Regenwetter vollsaugt. Der Pike offenbart in seiner Rückenansicht 7 Falten. Sie symbolisieren die 7 Weltmeere. Das Aussehen der Helgoländer Tracht hat sich im Laufe der zurückliegenden Jahrhunderte vielfach gewandelt, bis zum heutigen bunten Erscheinungsbild. In der Mode ist schließlich nicht so beständig wie der Wandel. Und da hofft Historikerin Arnhold auf eine ungewöhnliche Kooperation. Gerade erst war die international renommierte Professorin Martina Glomp, Leiterin des Studiengangs Modedesign an der Hochschule Hannover, mit 13 Studierenden der Fachrichtung zu Gast auf Helgoland. Intensiv beschäftigen sich die Nachwuchsdesigner mit der Helgoländer Tracht. Ob es zu einer solchen Kooperation kommt, steht allerdings bisher noch nicht fest. Aber die Beteiligten waren begeistert, freut sich Simone Arnhold und hofft auf ein zukunftsweisendes Projekt, das zu einer möglichen Transformation der Tracht in die Moderne führen könnte. Es verspricht Spannung. Marina Glomp hat lange Jahre bei Stilikone Vivienne Westwood gearbeitet. Die Geschichte einer Helgoländer Tracht ist seit mehr als 360 Jahren verbrieft. Intensive Nachforschungen stellte die Puppenmacherin Ruth Kreuzkam aus Cuxhaven in den 1980er Jahren an. Demnach bestand die Tracht der Frauen im Jahr 1649 aus einer weißen Flügelhaube, einem roten Kleiderrock, Pike, einem Futterhemd mit gelben Ärmeln, einem lila Kurzrock und einem weißen Hemd mit sichtbarer Halskrause. Schwarze Gürtel mit Silber und Schmucksteinen, silberne Hemdspangen, dem Hattchen als Brustschmuck und lila oder weißen Strümpfen. Die Mädchen im Jahr 1720 trugen den Pike wadenlang, eine blaue Leinenschürze, eine bunte Brokatmütze mit bunter Borte, ein kleines gemustertes Halstuch, gestrickte Armlinge in Blau mit weißen Streifen am oberen Rand, Strümpfe aus blauer Wolle, ein weißes Baumwollhemd und schwarze Lederschuhe. Jahre später entwickelte sich die Frauentracht in einen Schutenhut, ein Pike mit Oberteil, Mehrere Kurzröcke übereinander, einem Futterhemd mit dreiviertellangen Ärmeln, ein Brusttuch, silberner Stecker, eine blaue Schürze, Strümpfe aus blauer Wolle und Pantoffeln. Der oberste Rock konnte hochgezogen werden und diente als Kopfbedeckung und Kleinkindern als wärmende Hülle. Die Trachten der Männer waren von jeher weniger farbenfroh und eher zweckmäßig gefertigt. Um 1800 trugen Männer mit silbernen Knöpfen besetzte kurze Hosen. Diese Pummerhosen reichten bis zum Knie. Dazu hatten sie dunkle Strümpfe und Halbschuhe mit einer Schnalle an. Die Oberbekleidung bestand aus einem dunkelblauen Wams, ebenfalls mit silbernen Knöpfen. Auf dem Kopf trug man hohe, kleine, zylinderförmige Hüte ohne oder mit sehr schmaler Krempe. Heutzutage erinnert ihre Tracht ebenfalls an Arbeitskluft. So trugen die Männer dunkle Hosen, blaue Pullover und blau-weiß gestreiftes Hemd. Aus Kopfbedeckung dient eine Schottenmütze. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Audioproduktion.